Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber. Wir hatten in der vergangenen Woche die Knappenschmiede. Wir hatten Norbert Elgert und Sergio Pinto hier. Und ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie viele Kilometer wir weiter wandern, aber es sind nicht viele. Wir gehen nämlich weiter nach Bochum. Und ihr habt es zu Hause alles schon gesehen. Wir haben, ich glaube, ehrlich gesagt, die besten Gäste. Also selten haben Gäste so perfekt auf ein Thema gepasst wie heute. Es macht richtig Spaß, weil so mein kleines Fußball-Retro-Fußball-Romantik-Herz der späten 90er und Anfang der 2000er, das springt gerade, das macht gerade Purzelbäume. Peter Neururer und Darius Wosch.
Wie du sagst, ist wirklich so.
Es sind die lebendigen Faber-Regenbogen-Trikots.
Ja, das sowieso.
Ich glaube, dass das Handy von unseren Hörerinnen und Hörern in diesem Moment extrem schwer daherkommt, weil diese Folge so anekdotenreich ist. Es wird viel kommen.
Also glaubst du, wenn man die runterlädt bei Spotify oder sonst wo, dann dauert es länger als normalerweise.
Ja, genau. Nicht 100 MB, sondern
dann ist
400
das Datenvolumen Gramm. Erschöpft.
Ja, ja. Bitte
das Anekdotenvolumen.
Ja. Bitte Warnhinweis, Wosch und Neururer, bitte überdenken, ob man das jetzt wirklich seinem Speicherplatz antun soll.
Wart ihr schon mal in Bochum im Stadion, ganz
ja.
kurz?
Nein.
Du warst doch nie, ausgerechnet du, der ja sonst wirklich oft in...
Da hätte ich schon Bock drauf, ich wäre da gerne mal...
Und jetzt nicht nur wegen Herbert Grönemeyer, dieses Liedes, auch generell...
Ich habe viel Gutes gehört über das Stadion und wäre deswegen extrem gerne dort, aber ich war noch nie da.
Es ist ein enges, kleines, geiles Stadion. Ich war da 2008, als ich mein Praktikum bei WDR 2 gemacht habe, durfte ich dort sein. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen Bochum damals gespielt hat, aber es war großartig. Witzigerweise... fällt mir jetzt gerade ein, weil einer unserer beiden Gäste, nämlich Peter Neururer, damals zwei Reihen hinter mir auf der Tribüne saß.
Ja, war er schon mal nicht der Trainer oder gesperrt.
Ja, witzig, stimmt. Ich muss nochmal nachgucken, wo er damals, ob er in Lohn und Brot war. Aber dieses Stadion ist toll. Das ist auf jeden Fall der 12. Mann.
Es ist wirklich fantastisch. Es ist eine Perle im Ruhrgebiet, weil du hast sehr kurze Wege. Warum sage ich das? Warum weiß ich das? Weil unser lieber Manager, Andi, ist ein Kind aus Bochum, also nicht geboren, aber er hat dort studiert.
Ach so.
Insofern sage ich mal,
er hat studiert.
Adi hat
unser Manager.
Hat so ein bisschen was gemacht, ja.
Das klingt ein bisschen vermessen, dass wir jetzt einen Manager haben.
Ja, aber was ist, also das ist er ja am Ende. Also.
Betreuer.
Betreuer klingt doch eher so.
Als ja, das ist genau das Richtige.
Podcast
geworden.
Mit Pflegestufe 2.
Genau. Ich wollte gerade sagen, als hätten wir alle eher so ein Persönlichkeitsproblem. Aber ich war sehr oft bei Andi in Bochum und wir haben tolle Partys gefeiert, unter anderem im berühmt-berüchtigten Bermuda-Dreieck und das Ruhrstadion hat nicht nur wegen Herbert Grönemeyer einen besonderen Glanz und eine gewisse Aura, sondern auch, weil damals der Kollege mit dem Bierrucksack gar keinen Bock hatte, weite Wege zu gehen. Der ist einfach bei uns stehen geblieben.
Der ist jetzt unser Manager.
Ja. Ja. Bis heute, ja. Trinkt er diesen Rucksack.
Ja, ist auch der coolste Indianername.
Läuft so ein bisschen buckelig, ne? Es sei denn, wir treffen aufeinander, dann nimmt man ihm so ein bisschen Last ab.
Ja, ja. Oh Mann.
Also, wir haben gerade schon, du hast, Olli, so schön die Standortnähe von unseren Themen irgendwie auch aufgezeigt. Also, wir waren letzte Woche noch in der Knappenschmiede, also Gelsenkirchen auf Schalke. Und witzigerweise gibt es auch eine gewisse Nähe, eine inhaltliche Nähe zu vorherigen Folgen bei Nachholspiel. Denn, wenn ihr euch erinnert, Ricken lupfen jetzt.
Klar.
Also, Champions-League-Sieg Borussia Dortmund. Folge 40 und Schalke ist Eurofighter, Folge 137 bei Nachholspiel und beides hat sich in welchem Jahr zugetragen?
97.
97, ganz genau.
Soll ich auch nochmal sagen.
Und wir reden natürlich
als Vergewisserung.
Und wenn wir jetzt natürlich am Ende von den zwei Schwergewichten im Ruhrgebiet sprechen, dann ist das schon außergewöhnlich, dass zwei der größten Vereinserfolge auf dieses Jahr fallen, also auf das Jahr 1997. Doch der kleine Nachbar, Der VfL Bochum hatte in diesem Jahr 1997 auch endlich mal einen Grund zum Feiern, einen Grund stolz zu sein, denn sie haben es geschafft, in diesem Jahr in den UEFA Cup einzuziehen.
Irgendwie, wenn du das so sagst, habe ich als erstes Bild einen tanzenden Peter Neururer vor Augen. Aber Peter Neururer, Peter Neururer verbinde ich immer mit dem VfL Bochum, aber der hat ja wirklich bei fünf, sechs, sieben, acht Vereinen gearbeitet und ich weiß gar nicht, ob das damit am Ende zusammenhing oder ob es am Ende doch einfach nur ein Nichtabstieg war oder so. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil ich gar nicht genau weiß, wie oft war der VfL im UEFA Cup, wie weit ist er gekommen. Wo er heute steht, wissen wir alle, aber da waren ja auch großartige Spieler. Also Darius Wosch habe ich jetzt vor Augen, aber ich bin sehr gespannt, wen wir da heute noch alles aus dem Hut zaubern werden.
Da werden noch ein paar Namen fallen, die in Bochum heute Legendenstatus haben. Zwei der größten, Wosch als auch Peter Neururer, stehen beide für eine UEFA-Cup-Saison und Wosch sogar für zwei. Das ist witzig, weil ich in meiner naiven Art irgendwie beim VfL Bochum dachte, dass Peter Neururer, der große Name im deutschen Fußball, vielleicht eines der bekanntesten Trainergesichter, eben auch schon diese erste UEFA-Cup-Saison geprägt hat. Aber wie wir später erfahren werden, er war ganz nah dran an dieser Mannschaft, an dieser ganzen Zeit, aber er war eben noch nicht in der Verantwortung. Darauf kommen wir später zu sprechen. Erstmal die berühmte Ausgangslage bei Nachholspiel.
Eigentlich so ein Bumper werden.
Da müssten wir eigentlich
die
mal
Ausgangslage.
Bei GarageBand oder wie das heißt, irgendwelche Tasten drücken, da kommt ein ganz schlechter Jingle und dann kann man sagen
Ausgangslage. Ja, wir sollten ohnehin hier noch mehr kategorisieren.
Kannst du dich erinnern, da hatten wir sowas mal.
Ja.
Daniel hat uns das zur Verfügung gestellt. Das war in einer, Mario, da warst du noch nicht dabei, in einer Karnevalsfolge, da haben wir über den FC geredet, wer hätte es gedacht. Und da hat Hans versucht, immer auf diese Tasten zu drücken.
Den Tusch zu treffen.
Aber spätestens als er beim dritten Mal die falsche Taste gedrückt
hat, gelöscht hat,
hat Daniel gesagt, du weißt du, das mit dem Soundboard, das lassen wir einfach bleiben.
Aber es war schon cool, es hatte so ein bisschen TV-Total-Vibes. Mhm.
Ja, Folge 14 heißt Folge 14, weil sie 14 Mal aufgenommen wurde. Falls es Folge 14 war, ich weiß nicht, ich habe irgendwas gesagt. Aber ey, apropos, wir haben jetzt 192? Ja, knapp, fast 192, das haben wir dann zwei Wochen. Aber unglaublich, weil du gerade gesagt hast, was war das? Die Eurofighter waren in Folge 137. Das andere Champions-League-Finale mit Regenluft jetzt war Folge 40.
Das auch immer wieder krass.
Das gibt's doch gar nicht. Ja. Das sind ja, allein in Wochen gerechnet ist das ja unfassbar.
Das ist sehr, sehr viel.
Man merkt das dann irgendwann gar nicht mehr, weil wir halt ständig hier sitzen und irgendwann sind da fast 200.
Wir kommen ja gar nicht mehr raus. Wir wissen ja gar nicht mehr, manchmal, wie Tageslicht aussieht und wie.
Manchmal haben wir einfach auch irgendwie Schwierigkeiten, Folgen zu finden und manchmal fallen uns aber 10 auf einmal wieder ein, obwohl wir schon 200 haben.
Wenn du dir überlegst, 190 Folgen, im Schnitt eine Stunde. 190 Stunden.
Und die nicht mitgerechnet, die Hans gelöscht hat, weil er den Tusch gesucht hat.
Aber es ist schon Wahnsinn, das stimmt schon. Also es gibt wenige Menschen, wenn man das mal hochrechnet, mit denen ich mich so lange und so viel unterhalten habe, wie euch beide.
Ja.
Aber es macht ja auch immer Spaß.
Und also es springt nichts dabei raus, herzlichen Glückwunsch.
Was meinst du mit nichts?
Also jetzt Chips und Bier, das ist natürlich gut. Ja.
Jetzt hätte schon dreimal der Tusch kommen müssen, weil das so schön, so süß ist, ja, wie wir uns gegenseitig hier in den Armen liegen. Ja. Aber ich glaube, dass in Bochum wurde auf jeden Fall sehr, sehr viel an Klangkörpern ausgelöst, als sie den fünften Platz erreicht haben. Denn der hat sie dann für den UEFA Cup qualifiziert.
97, 98 war das, ne?
Das war dann die Saison selbst, aber in der Saison zuvor sind sie eben auf dem fünften Platz gelandet. Mhm. Man muss schon wirklich sagen, beeindruckend. Also aus heutiger Sicht wissen wir ja, wie monothematisch die Bundesliga ist. Mhm. Daran hat sich auch damals nichts geändert, also in der Saison 96, 97 stand nach dem 34. Spieltag der FC Bayern auf Platz 1, Bayer Leverkusen auf Platz 2, könnte tatsächlich auch 2023 oder dann in dem Fall 24 eine Konstellation sein. Borussia Dortmund auf 3, der VfB Stuttgart auf 4 und dann
auch das
kam
könnte passieren.
Der VfL Bochum mit 53 Punkten und 14 Siegen. Das ist schon, und jetzt kommt's, für einen Aufsteiger
was?
Eine richtig krasse Bilanz.
Die waren Aufsteiger und dann führt, Darius Wosch diese Mannschaft in den UEFA Cup. Das ist aber geil, weil wenn du dir überlegst, was war das dann? Das war die Saison 96, 97.
Ich meine, du kommst gerade aus der Europameisterschaft. Deutschland war wieder wer, in Anführungsstrichen. Der FC Bayern ist sowieso die ganze Zeit jemand. Aber dann kommst du als VfL Bochum. Ich weiß nicht, Hans, gehst du jetzt schon durch den Kader oder machen wir das später? Weil das finde ich, das finde ich sehr spektakulär, als Aufsteiger da hinzukommen.
Ich will jetzt auch überhaupt nicht unsere kleine Bochum-Party crashen. Aber könnt ihr euch an einen Aufsteiger ein Jahr später erinnern?
Oh fuck, ja, du hast recht, Kaiserslautern wird Meister. Ja. Es waren geile Jahre für Aufsteiger.
Es ist mir gerade jetzt eingefallen, dass das ja auch da war.
Ich denke immer nur von Saison zu Saison.
Ja, das ist richtig.
Ja, aber es zeigt ja irgendwie auch, dass dieser Podcast am Ende ja auch ganz viele Leute dahingehend abholt, dass der Fußball und die Bundesliga früher einfach viel dynamischer war.
Und ja, und offener.
Genau.
Der Abstand, und dann höre ich auch ganz kurz auf mit meinem komischen Verweis, aber wenn jetzt vor ein paar Wochen dann darüber geredet wurde, was es für eine Sensation ist, dass beispielsweise die Bayern gegen Saarbrücken rausfliegen, das ist eine viel, 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 viel größere Sensation, als so etwas vor 20 Jahren gewesen wäre, weil der Abstand von FC Bayern zu einem Zweit- oder Dritt- oder Viertligisten viel größer war als damals. Damals, wenn der FC Bayern 1997 beispielsweise gegen den Zweitligisten rausgeflogen wäre, ja, Schönheitsfehler. Wenn der bei FC Bayern heute, der Kader des FC Bayern bei Transfermarkt.de ist doppelt so viel wert wie der Kader von Borussia Dortmund. Also deswegen finde ich das sehr beeindruckend, aber auf der anderen Seite, damals ging das halt noch, dass du als Aufsteiger einfach in den UEFA Cup kommst. Denkt euch das heute mal, Heidenheim, Darmstadt, die in den UEFA Cup oder in die Europa League, das ist ja quasi nicht vorstellbar.
Nee, fast nicht, aber ich sage extra fast, aber eigentlich, es ist eigentlich nicht drin, eigentlich nicht.
Die Qualifikation für das internationale Geschäft hat der VfL Bochum am vorletzten Spieltag beim 6:0 gegen den FC St. Pauli klargemacht. Das Ganze wurde natürlich gefeiert im Ruhrgebiet, sicherlich auch insgesamt, aber vor allem in Bochum wie eine Meisterschaft. Und gerade weil eben ein Jahr zuvor das Ganze noch irgendwo aus der zweiten Bundesliga so in die Bundesliga geführt wurde, hat natürlich keiner daran geglaubt, dass das am Ende dieser Saison in irgendeiner Form ein Thema wäre. Der Vater des Erfolgs, Klaus Toppmöller. Und das finde ich schön, weil wir haben über Klaus Toppmöller hier im Podcast noch gar nicht so oft gesprochen, immer in Bezug auf Leverkusen und 2002 und natürlich jetzt auch beim ersten FC Kaiserslautern bei dieser legendären Aufholjagd.
Ja, beim 7-4 gegen den FC Bayern 1973, wer es nicht gehört hat, vor einigen Wochen dem Seil geraten, das mal zu machen, weil es stand 1-4 und es ging 7-4 aus und das gegen die Bayern, nicht für die Bayern, so viel muss man kurz
erwähnen. Und was mir hängen geblieben ist von Klaus Toppmöller als Spieler, als Charakter, ich weiß nicht, wie alt er damals war, aber sicherlich hatte er schon so ein paar Spiele auf dem Buckel und vielleicht auch nicht zum ersten Mal gegen die Bayern gespielt, aber dass er damals gesagt hat, naja, wir hätten eigentlich auch noch ein bisschen höher gewinnen können, wenn das Spiel
noch ein bisschen
länger gelaufen wäre. Das heißt, der Mann hatte immer schon einen gesunden Größenwahn und auch ein gesundes Selbstbewusstsein. Und entsprechend muss man sich vorstellen, hat er eine Truppe aus No-Names als Trainer, als Persönlichkeit, aber auch eine Truppe aus anderswo aussortierten, irgendwo geformt. Und sicherlich waren auch viele dabei, die dann auch das Potenzial hatten für künftige Leistungsträger. Aber im Großen und Ganzen, wenn du Aufsteiger bist, das hat sich sicherlich damals im Vergleich zu heute auch nicht geändert, du musst schon irgendwie gucken, dass du überlebst und dass du am Ende auf Platz 5 landest, ist schon eine wirklich sehr, sehr beachtliche Leistung von der Mannschaft, aber vor allem dann auch vom Trainer. Wir können jetzt schon auf die Mannschaft schauen oder wir gucken erstmal, wer der erste Gegner war. Was ist euch lieber? Also
ich würde ganz gerne jetzt auf die Mannschaft schauen. Ich bin sehr neugierig.
Ich würde auch gerne wissen, wer da gespielt hat.
Mach okay, cool. Dann machen wir es so, denn es ist natürlich eine gesunde und auch eine schöne Nachholspieltradition, dass wir hier erstmal auch so ein bisschen die Ausfahrt suchen und auch die ein oder andere Ausfahrt nehmen. Und in dem Fall macht das vor allem beim Kader immer ganz großen Spaß. Wir können uns ja mal die Startaufstellung vom ersten Gegner im UEFA Cup, also auch vom ersten internationalen Auftritt vom VfL Bochum, überhaupt.
Was dann ja nicht die Mannschaft ist, die das Ganze erreicht hat, aber zumindest die Mannschaft, wo man sich dann verstärkt hat und die dann in den UEFA Cup gegangen ist.
Genau, wir könnten jetzt natürlich auch das ganz große Bild zeichnen, aber wir wollen ja schon auch ein Stück weit beim Thema bleiben, weil wir haben ja heute zwei große Gäste und die sollen auch noch ein bisschen Spielraum bekommen. Also, der erste Gegner war eben Trabzonspor, gibt es bis heute in der türkischen Liga. Und Trabzonspor war ein Auswärtsspiel und jetzt checken wir die Aufstellung. im Tor Gospodarek.
Ja, der auch bei Bayern.
Ja, bei Bayern auf jeden Fall. Der sah auch immer aus wie 24. Also selbst gegen Ende richtig. Der Karriere, oder?
Und es gibt auch Spieler, die immer aussahen wie 42.
Ja, richtig. Aber Uwe Gospodarek sah immer jung aus, hat später noch gespielt bei, ich glaube später war noch bei Gladbach, wenn mich nicht alles täuscht, wo noch überall, weiß ich nicht, aber der war in einer Zeit zweiter Torwart bei den Bayern, als die Bayern in diesen gelb-grünen Auswärtstrikots gespielt hat.
Eins meiner Lieblingstrikots überhaupt. Ich habe es mir vor zwei Jahren vielleicht bei eBay Kleinanzeigen gekauft, weil ich es unbedingt haben wollte. Und von damals
Rückennummer 5, Dieter Frank.
Ich habe nichts hinten drauf, leider. Wäre gut gewesen. Ich hatte es damals als Kind nicht. Und dann irgendwann bin ich Riesenfan geworden dieses Trikots. Und dann habe ich es auf eBay entdeckt. Und seitdem habe ich es.
Auf der Bank als Ersatztorhüter Thomas Ernst.
Ah, der war nun wirklich, also Thomas Ernst und Rein van Deunhoven sind so meine zwei Bochum-Torhüter in den 90ern und Anfang der 2000er.
Ernst, der dann auch später in dieser UEFA-Cup-Saison auch gespielt hat. Wenn man auf die Zugänge und Abgänge schaut, übrigens bei transfermarkt.de, dann denkst du dir, naja, die sind ja jetzt international dabei, haben dann vielleicht auch ein bisschen Geld in die Hand genommen. War aber nicht der Fall. Also das spricht am Ende auch für Klaus Toppmöller und seinen Betreuerstab oder seine Assistenten, dass sie aus dieser Truppe irgendwo eine schlagkräftige Mannschaft geformt haben. Denn es gab vor allem ablösefreie Transfers, unter anderem Yildiray Bastık.
Oh Gott.
Kam aus Wattenscheid zum VfL. Ja.
Woher kam der?
Aus Wattenscheid zum VfL. Hey,
was für ein geiler Fuß, ne? Der hatte irgendwann keine Knie mehr, dann so 10 Jahre später, aber was für ein geiler Fuß.
Und dann gibt's auch in der Spalte Ablöse gibt es das Fragezeichen bei transfermarkt.de. keine Ahnung, was das bedeutet. Also entweder ist es nicht bekannt, ob es so eine Ablöse gab oder ist es am Ende irgendwo geheim gehalten. Aber im Großen und Ganzen kannst du schon sagen, wenn du dir die Zugänge anschaust, Bastık hat natürlich dann irgendwo einen großen Namen, aber es war jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, krass, wir spielen jetzt gegen große Teams aus Europa, also können wir nochmal richtig tief ins Portemonnaie greifen.
Übrigens, Bastık, und da gucke ich jetzt gerade nochmal parallel bei transfermarkt.de, spektakulär, Yildiray Bastık ist ja dann von Bochum zu Leverkusen gewechselt und unter welchem Trainer stand er 2002 im Champions League Finale? Richtig, Klaus Toppmöller. Ach, also verrückt.
Stimmt, ja.
Dieser Trainer hat nämlich dieses Talent nicht nur, ich will nicht sagen entdeckt, aber erkannt, sondern hat es eben auch gefördert. Yildiray Bastık, ein unfassbarer Dribbler, der ja auch bei der Türkei 2002 bei der WM für mächtig Furore gesorgt hat, als sie ja Platz 3 in Südkorea und Japan erreicht haben. Aber wie geil war das, dass Bastık unter Toppmöller dann 2002 auch das Champions League Finale gespielt hat. Cool.
Wir wollen gar nicht zu viel Zeit jetzt verlieren bei der Aufstellung. Wir gehen mal durch die wirklich prominenten Namen durch, also die auch heute noch über den VfL Bochum hinaus bekannt sind. Vielleicht einer der prominentesten Namen, Thomas Reis. Gar nicht so lange her, wo er auf Schalke entlassen wurde. Da schließt sich auch ein Stück weit der Kreis, wenn wir mit Schalke hier einsteigen in das Thema. Dann haben wir im Mittelfeld Mirko Dickhaut.
Ja, lange da gespielt, glaube ich.
Mirko Reichel haben wir noch im Mittelfeld, dann natürlich Dariusz Wosz, den wir heute beziehungsweise gleich auch am Telefon begrüßen werden. Er war der Kapitän, er war die Seele, er war der Spielmacher, er war, glaube ich,
Zaubermaus.
Die Zaubermaus und wie sagt man heute, der Unterschiedsspieler.
so ein schlimmes Wort.
Aber Zaubermaus noch schöner. Ich glaube, auch jeder was gemeint ist.
Ich glaube, bei Reichel oder bei Dickhaut würde jetzt Stefan Effenberg im Doppelpassstuhl sitzen und sagen, das war die Holding Six. Sagt ja auffällig oft.
Stell dir vor, du hättest Mirko Dickhaut damals gesagt, du bist die Holding Six. Da denkt er, was?
Hat er mich gerade beleidigt?
Soll ich den Sechserträger halten oder was? Ja.
Gut, insgesamt hat der VfL Bochum 6 Spiele international gemacht. Und dann muss ich immer wieder vor Augen führen, der Bochum-Fan kommt natürlich auch aus einer gewissen Tristesse heraus. Also
Graue Maus,
klar. Es gab den Bundesliga-Tabellenkeller, da hat man oft nach dem Lichtschalter gesucht. Es gab dann Phasen in der zweiten Liga. Es gab im Großen und Ganzen irgendwo einen ständigen Überlebenskampf. Was aber bei diesem Thema den meisten Leuten sofort vor Augen aufploppt, was sofort einfach präsent ist, ist das Regenbogen-Trikot.
Faber.
Lotto, Faber, der Hauptsponsor, der einfach, man kann schon fast sagen, stumpf einfach seine Firmenfarben auf dieses Trikot geknallt hat. Und dadurch war es vielleicht auch so außergewöhnlich, deshalb wurde es auch von allen in der Liga erstmal belächelt. Aber im Großen und Ganzen hat eben dieses Trikot nicht nur aufgrund dieser Farben, sondern aufgrund der Leistungen, die in diesem Trikot auch in dieser Saison erreicht wurden, irgendwo auch das Spiel überstrahlt.
Faber-Trikot, sehr beliebt heutzutage. Es gibt so ClassicFußballShirt.com und so weiter. Es gibt kaum ein deutsches Trikot, was so beliebt ist und so teuer ist und so hoch gehandelt wird, wie eben dieses Trikot.
Ja. Jetzt haben wir die Startaufstellung mal exemplarisch für die gesamte Mannschaft genommen, die also gegen Trabzonspor angetreten ist. Jetzt war da natürlich die Mannschaft schon vor Ort, aber jetzt sprechen wir auch kurz über die Anreise. Es war der 15. September, an dem also die Delegation des VfL Bochum in Düsseldorf in den Flieger in Richtung Türkei gestiegen ist. Und naja, man kennt natürlich von Mannschaften wie dem FC Bayern Dortmund, dass sie eine eigene Chartermaschine haben und dass das alles irgendwo schon sehr exklusiv ist. Der VfL Bochum ist eben mit Urlaubstouristen gereist, was
schön,
die auch cool ist, weil du dir dann so denkst, jo, geht's auch irgendwie an den Pool? Nee, ja. In Hexenkessel ist ja irgendwo Sprung ins kalte Wasser, das Gleiche. Und Klaus Toppmann hat sich im Vorfeld informiert bei Jörg Berger, seinem Trainerkollegen, was am meisten Sinn macht. Also wenn man jetzt darüber fliegt, weil Jörg Berger war eben nicht nur in der Bundesliga als Trainer unterwegs, sondern auch in der Türkei. Und der hat ihm gesagt, Trabzonspor, das ist schon, da musst du aufpassen, dass du da nachts irgendwie Schlaf findest, weil die arbeiten eben mit allen Tricks. Aber bevor wir jetzt in das Spiel einsteigen und bevor wir uns auch mal die Kulisse, zumindest audiomäßig, vor Ohren führen, sprechen wir mit dem Kapitän von damals, mit Darius Wosch. Er hat mehr als 300 Bundesligaspiele gemacht, spielte 12 Jahre für den VfL Bochum, wurde zum Nationalspieler, hat beim VfL auch die Trainerkarriere eingeschlagen und ist eines vielleicht der Gesichter, was diese ganze erfolgreiche Zeit des VfL Bochum betrifft. Er war Spielmacher, er war Kapitän, er war die Seele der Mannschaft. Hallo, herzlich willkommen bei Nachholspiel, Darius Wosch.
Hallo, Jan, servus.
Die Saison 97-98, über die wir heute sprechen, ist für den VfL Bochum eine der größten Geschichten der Vereinshistorie. Man muss dabei gewesen sein, sagt man so gerne. Wie oft denkst du noch an diese Zeit?
Ganz ehrlich, gar nicht.
Ehrliche Antwort, sehr gut.
Okay, okay. Das ist die ehrliche Antwort, weil ich sag mal, ich gucke jetzt den jetzigen Fußball an und das, was früher war, ist alles gut und schön. Klar, wenn man die Bilder vielleicht nochmal sieht, aber jetzt tagtäglich ist andere Gedanken.
Wir springen mal rein in das erste Spiel. Das war das Auswärtsspiel gegen Trabzonspor. Keine 60 Sekunden waren auf der Uhr. Da gab es auch schon einen Foul an Thomas Reis und Elfmeter. Wir hören mal kurz rein, Darius, und dann gehen wir auf das Tor ein. So, wir hoffen erstmal, dass dein Trommelfell noch gesund und munter ja. ist. Das sind Aufnahmen aus dem Fanblog, also von
so,
ganz vielen.
Ach so, ich dachte auch mal in der Kneipe.
Ist ja manchmal.
Das war das Gleiche.
Also zum einen schon kurios, also da habt ihr euer erstes Spiel im UEFA Cup und dann ist direkt nach noch nicht mal 60 Sekunden schon der erste Elfmeter gegeben. Ja, dachtest du damals auch, was ist denn hier los? Oder wie?
Ja, doch ganz einfach.
Ja, genau.
Ja, also du gehst ins Spiel rein, das Stadion war, glaube ich, sogar im Umbau. Und ich werde noch, glaube ich, ein kleines Erdbeben dort gehabt. Und also alles Mögliche. Aber du gehst ins Spiel rein und du weißt selber nicht, was dich da erwartet. Ich hatte ein paar Nationalspiele gemacht, aber das ist was anderes. Und gerade mit VfL Bochum viele unerfahrene Spieler dabei. Und so wie wir damals gespielt haben, wie wir aufgestiegen sind, so haben wir weiter dann im UEFA Cup weitergespielt. Ohne Druck, ohne Belastung, einfach nach vorne.
Euer Trainer Klaus Toppmöller hat ja damals von seinem Trainerkollegen wiederum, Jörg Berger, den Tipp bekommen, wenn ihr dort spielt, auf gar keinen Fall ein Hotel in der Stadt buchen, weil dann könnt ihr die Nacht nicht schlafen. Ihr wart, glaube ich, am Ende eine Stunde entfernt ja. vom Stadion.
Das stimmt, ja, da haben wir uns auch gewundert. Im eigenen Koch sogar mitgehabt, das weiß ich noch. Eigenes Wasser mitgehabt. Und das wird alles dann wirklich versucht, perfekt alles für das Spiel zu organisieren.
Ihr habt am Ende dann doch mit 1-2 verloren. Also UEFA Cup Premiere, krasse Kulisse, weite Auswärtsreise, trotz all dem ernüchterndes Ergebnis. Wie war so für euch dann so die Stimmung in der Kabine? Also habt ihr das richtig eingeordnet oder dachte man sich, oh, wäre blöd, wenn es jetzt im Rückspiel direkt vorbei ist?
Erstmal waren wir froh, dass es, sagen wir mal, nur knappes Ergebnis war. Aber ich weiß, dass der Klaus Doppmann sich geärgert hat, weil es war mehr möglich, als ich sag mal, dazu verlieren, sondern war, also ohne Schiede war mehr als drin.
Das Rückspiel dann im Ruhrstadion war wirklich eine Ekstase, kann man sagen. Das war so der Hexenkessel, den man sich gewünscht hatte, war natürlich für die ganze Stadt Bochum ein Riesenereignis. UEFA Cup, Atmosphäre, Flutlicht. Das Ding ist 5-3 ausgegangen. Bevor wir jetzt auf das Spiel eingehen, wollen wir auch hier einmal in die Tore reinhören und das Ganze, auch wenn du nicht mehr jeden Tag drüber nachdenkst, Darius, einmal doch mal mit dir genießen.
Reichel. Wieder Peschel. Juran! Meine Güte, dem gelingt alles heute Abend. Reis. Dickhaut. Eine Kombination wie aus dem Bilderbuch. Und so krönt Mirko Dickhaut seine ganz große Leistung heute Abend. 4-1 für den VfL. Baluczynski kommt mit und rechts ist Peschel. Kein Abseits. Peschel. Ja! Der beste Spieler auf dem Platz heute Abend, das kann ich ohne Übertreibung sagen, macht das 5-1. Ich wiederhole, 5-1 für den VfL Bochum.
So, kam jetzt noch ein bisschen was bei dir hoch oder ganz, ganz nüchtern mitgehört?
Ich habe das schon mitgekriegt, aber es war zum Schluss wirklich noch knapp, weil da waren Spiele, da glaube ich aus allen Lagen geschossen, hat es gerade aus 30 Meter. Und ich glaube, Gospodarek war im Tor und da war noch ein bisschen zu zittern, wir waren auch zu zehnt. Das darf man auch nicht vergessen, ab der 30. Minute meine ich, der Ball doch wurde runtergestellt und das war nicht so einfach.
Ja, du sagst es, also das 2-5 aus Sicht von Trabzonspor hat dann Ögün erzielt und dann gab es noch das 3-5 von Usman und ich glaube, das ist auch für jeden, der damals dabei war, muss es auch eine krasse Achterbahnfahrt der Gefühle gewesen sein, weil wir haben jetzt gerade 3 Tore gehört aus der zweiten Halbzeit und streng genommen bei einem Stand von 5-1 denke ich mir, auch wenn das jetzt meine erste UEFA-Cup-Saison ist, das Ding fahren wir jetzt nach Hause. Aber du als Kapitän auf dem Feld, wie musstest du eingreifen? Also musstest du deine Mitspieler wachrütteln? Warst du selber irgendwo auch mit deinen Nerven am Ende?
Ich glaube, es war. Wir wussten ja, weil wir wirklich einmal weniger waren. Wir wussten, was es geht. Aber ich glaube, wir haben uns auch ein bisschen vertan mit dem Zählen. Also glaube ich, keiner wusste dann bei 5-4, dass wir raus sind. Ich glaube, das ist zu schnell gegen du führst. Dann kommen die wieder ins Spiel und dann baust die wieder auf. Also es waren noch ein paar Minuten zu spät zum Schluss. Also wir waren froh, wo das Spiel dann wirklich zu Ende war.
Also eure Europareise ist weitergegangen. Runde 2, Club Brügge war der Gegner. Auswärtsspiel war dann entsprechend einfach mit dem Bus zu erreichen.
Ja.
Wie kann ich mir oder wie können wir uns das vorstellen, wenn man jetzt so eine Nummer gegen Trabzonspor hatte, war dann so eine Fahrt nach Brügge schon fast Routine oder war man da immer noch total aufgeregt, weil immer noch die erste UEFA-Cup-Saison?
Also ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich verstehe auch was mit UEFA-Cup, dass man irgendwie wegfliegt, ein bisschen weiter weg. Und das hat mich ein bisschen gestört. Was ist das denn für Mist? Da musst du jetzt mit dem Bus nur ein paar Minuten dahin. Da fährst du nach München länger, fliegst sogar nach München. Und da fährst du nach Brücke mit dem Bus und da wusstest du auch nicht in dem Stadion Arbeiterstadt, was dich da erwartet. Also es war schon ein bisschen komisch.
Also schmucklose Anfahrt nach Brügge und auch ein schmuckloses Ergebnis. Es war am Ende eine 0-1 Niederlage.
Ja, haben die eigentlich an die Wand gespielt, nur wir waren zu doof, die Tore dazu machen schon.
Das das ist auf jeden Fall eine gute Analyse im Nachgang. aber ihr konntet euch natürlich wieder auf die Heimspielstätte verlassen, denn auch da wurde es dann im Rückspiel, vielleicht auch, weil es wieder so spannend von euch gemacht wurde, extrem furios. Es war am Ende ein 4-1 Sieg. Auch da, ich meine, als Kapitän warst du schaltzentral im Mittelfeld, hast als Spielmacher überragt, warst auch damals eine der heißesten Aktien im deutschen Fußball. Das muss man auch, glaube ich, immer wieder betonen, dass du nicht nur in Bochum den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft hast, sondern dass du auch mit deiner Spielweise unfassbar geglänzt hast. Hast du das Gefühl, dass sich diese Saison, also diese internationale Erfahrung auch für deine spätere Karriere dann auch wirklich extrem geprägt hat?
Also nochmal, Fußball ist Mannschaftssport. Ich sage mal, alles hat optimal gepasst in den Spielen. Wir haben so eine Euphorie mitgenommen. Jedes Spiel, weiß ich noch damals, ob das ARD oder ZDF übertragen hat, die haben sich richtig gefreut, weil sie sagten, jetzt passiert wieder ein Action mit VfB Bochum und jetzt würden wieder auf Tore fallen und die spielen so erfrischend im Fußball. Das hat uns ein bisschen Freude gemacht und hat Topdoller damals auch schon zu uns gesagt, ganz Deutschland guckt auf euch zu, das dürft ihr nicht vergessen. Und das haben wir versucht dann wirklich auch zu machen. Wir sind wirklich unbefreit da ein Spiel reingegangen und uns hat er wirklich nicht interessiert. Wir haben ja in der Liga nicht so gut gespielt und dadurch konnten wir uns vielleicht im UEFA Cup dann ein bisschen steigern. Das, was uns, ich sag mal, bis zum Schluss irgendwie gelungen ist. Aber diese Abendspiele, gerade wenn du zu Hause spielst, das hast du bis zum Platz gemerkt, wie der Rasen so vibriert hat, sage ich jetzt mal.
Du hast jetzt gerade ganz, ganz vorbildlich gesagt, das ist ein Mannschaftssport, stimmt ja auch. Ja, genau, stimmt. Nimm uns doch mal mit. Wer waren denn so deine Mitspieler? Ich meine, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Nimm uns doch mal mit. Du hast vorhin, glaube ich, Thomas Waldoch schon erwähnt, der ja dann später
Thomas
auch noch.
Weiß.
Ja, genau.
Podarek, Peter Peschel. Also Mamic war noch dabei. Jetzt weiß ich nicht genau, wer vorne mitgespielt hat. Ob das Juran war später. Bei Juran war ja mit Peter Neuruhr ein Stürmer. Buckley, glaube ich, auch noch dabei. Also es war schon, ich sag mal, so eine Mannschaft mit Thorsten Kracht hinten, Waldoch, ja, das waren schon gestandene Spieler für uns, Fahnenhorst, und das hat schon alles optimal damals gepasst.
Jetzt hast du schon die großen Namen vom VfL aufgezählt. Wir gehen mal rüber zu den großen Namen eures nächsten Gegners, denn im Achtelfinale hat dann Ajax Amsterdam gewartet. Ja. Niederländischer Rekordmeister und wir haben hier bei Nachholspiel schon sehr oft über diese Mannschaft ja so ein bisschen geschwärmt, weil, um mal so ein paar Namen zu nennen, im Tor stand Edwin van der Sar, ja. Die de Boer, Zwillinge Frank und Ronald, ja. Michael Laudrup, Danny Blind, Jari Littmanen, Sunday ja. Olisee, Morten Olsen war der Chef des Ganzen, hat diese Mannschaft trainiert. Jetzt hattet ihr ja schon irgendwo eine ganz schön breite Brust, nachdem ihr jetzt wirklich auch zweimal dem Druck standgehalten habt. Und trotzdem, du hast es eben angedeutet, wart ihr in der Liga richtig abgeschlagen. Also ihr wart ja. auf dem letzten Tabellenplatz. Wie seid ihr denn dann mental in so ein Spiel rein? Du hast es eben schön beschrieben, es war da irgendwie so ein Kontrast, aber ich meine...
Da war wieder andere Schalter im Spiel, sag ich. Da war wieder ganz andere Schalter im Spiel. Wir wussten, was uns erwartet. Wir haben ja, glaube ich, das Hinspiel dort überragend angefangen. Mit zwei Ecken, zwei Toren. Und haben dort dann, glaube ich, 3-2 gekriegt. Ich hatte eine riesen Chance, wo der Van der Vaart überragend gehalten hat. Da haben wir nur mit dem Kopf geschüttelt. Und haben dann eigentlich das Spiel dort eigentlich aus der Hand gegeben. Eigentlich hätten wir dort schon Minimum einen Punkt geholt oder holen müssen.
Weil man nicht so oft Tore in Amsterdam schießt.
Darüber haben wir gar keine. Wir wussten, dass wir sehr offensiv, sehr, sehr spielstark sind. Das wusste man ja. Ja, und alle Spiele, die wir vorher gespielt haben, wir haben ja überall, sage ich jetzt mal, irgendwo ganz guten offensiven Fußball gespielt.
Wir hören mal in die ersten beiden Tore rein, denn das war für nicht nur für dich und für die Mannschaft überraschend, sondern auch für 50.000 Zuschauer im Stadion.
Georgi Dunkov. Oh, ja, klar, 1-0. Doelpunt van Reis. Thomas Reis, een van de verdedigers. Darius Bosch. Bei der ersten Paul, der Paul, Thomas Waldorf.
Also das Ganze natürlich authentisch mit niederländischem Kommentar auch
ja,
am Ende.
Ja, ja, ja.
Also wenn wir jetzt auf das Spiel eingehen, also das erste Tor war eben so eine klassische Strafraum, sagen wir 5-Meter-Raum-Situation. Der zweite Treffer von dir eingeleitet, war ein Eckball. weil doch ist, hat sich ja schön hochgeschraubt. Aber dann habt ihr innerhalb dieser ersten Halbzeit, also mit dieser 2-0-Führung, sehr komfortabel, 4 Dinger kassiert. Also ihr seid ja regelrecht überrannt worden.
Ja, stimmt. Ich weiß noch, dass ich noch zu 4-3 eine riesen Chance hatte und der hat den Überhang gehalten. Aber trotzdem haben wir uns da nicht versteckt und wir haben wirklich weiter versucht, Fußball zu spielen. Und wenn du 2-0 führst, darfst du das Spiel normalerweise nicht 4-2 verlieren. Aber gut, das war dann auch eine andere Mannschaft, wenn man so jetzt mit den Namen sieht, ja, oder hört.
Seid ihr denn damals geflogen oder doch wieder nur mit dem Bus angereist?
Ich meine gefahren.
Ja, oh, gefahren. Verdammt.
Das war auch wieder so, dass ich mir Schulklassenfahrt.
Alle mal nach Amsterdam.
Aber ein Riesenhighlight war ja für euch sicherlich das Stadion von Amsterdam, denn das war niegelnagelneu.
Nee, das war der schlechteste Rasen, den es gab, weil ich weiß noch, die haben den Platz gemäht und da, wo es grau war oder braun war, haben sie den grünen Rasen, was sie abgemäht haben, haben sie dahin hingeworfen.
Aber es gibt diese schöne Anekdote von euch, Dariusz, dass ihr im Abschlusstraining, weil das Stadion von Amsterdam war neu, also ich glaube ein Jahr zuvor fertiggestellt und es gab ein verschließbares Dach. Das war, glaube ich, das erste Mal oder das einmalig in Europa. Und ihr habt im Abschlusstraining versucht, Bälle aus dem offenen Dach zu schießen.
Jawohl, hat aber keiner geschafft.
Ja.
Stimmt, Donkov war damals Stürmer. Stimmt, und Kötzl, glaube ich, auch.
Ja, also ich sag mal, das Tor wäre ja groß genug gewesen, ne? Also vom Dach.
Ja.
Okay, wir machen weiter in der wirklich sehr anekdotenreichen Europareise des VfL Bochum. Also ihr habt dieses Spiel am Ende aus der Hand gegeben, ist ja auch am Ende irgendwo, wenn man jetzt auch mal die Namen zuvor gehört hat, irgendwo auch nachvollziehbar. Und trotzdem seid ihr wahrscheinlich dann mit einer großen Motivation auch dann raus aus diesem Spiel, oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja schon, wir haben gesagt, wir müssen nur 2-0 gewinnen gegen Ajax zu Hause.
Und im Rückspiel keimte tatsächlich nochmal Hoffnung auf. Ihr habt
kurz.
Ist schön, wie du quasi unsere Fragen hier immer relativ schnell beantwortest. aber ihr habt gefightet. Ihr hattet ja damals diese wirklich in der ganzen Bundesliga sehr belächelten, anfangs war dann auch sehr gefeierten Regenbogenfarben Trikots an. Und an diesem Abend hat sich zu den Regenbogenfarben noch so ein bisschen Gras und Dreck dazu gesellt. Also es war ein schöner Look, den ihr am Ende anhattet. Aber es gab ja den Moment, wo eigentlich nur ein Tor zum Weiterkommen gefehlt hat. Ich meine, auch da warst du irgendwie auf dem Platz und aufgrund der Erfahrungswerte der vergangenen Heimspiele im UEFA Cup, wie groß war die Hoffnung, dass da noch was geht?
Darum sagte ich ja, wir wussten ja, also, wir haben ja 2-0 da geführt und so hat uns Klaus Doppmüller damals auch eingestellt, hat erzählt, Jungs, ihr schafft das. In die Liga läuft es nicht, aber das macht ihr einfach schon. Und so haben wir, glaube ich, auch angefangen. Ich glaube, wir haben sogar 1-0 zurückgelegen und haben dann, glaube ich, 2-1 geführt, meine ich.
Genau, ja.
Und also uns war das nochmal, Ausscheiden hat uns gar nicht interessiert. An das haben wir gar nicht gedacht. Wir wollten eigentlich nur vernünftiges Spiel absolvieren und fighten. Und das haben uns damals... Also mit allem drum und dran, was uns ausgezeichnet hat vorher. Eines so ein Vorjahr Fußball spielen, Spaß haben. Und so sind wir auch dann rausgegangen, weil wir haben ja schon eigentlich 2 Runden geschafft und mit uns hat sowieso keiner gerechnet. So hat uns Klaus Doppmüller damals noch erzählt, sagt er, Tomasz Waldorf, polnisch Nationalspieler, Darius Wosz, deutsche Nationalspieler, Baluszynski, polnisch Nationalspieler und. Und so hat er jeden einzelnen Spieler so gegen anderen Spieler vorgestellt. Ja? Und so bist du auch mit der breiten Brust rausgegangen.
Ja, um das nur noch zu vervollständigen, es war die 73. Minute. Dickhout verliert den Portugiesen Dani aus den Augen, Ausgleich 2-2 und das hat dann euch ja irgendwo auch das Genick gebrochen. Ne? Also es war und im Endeffekt ja auch dann die weiterführende Saison ja auch geprägt, oder?
Ja, bis zum letzten Spieltag haben wir ja gekämpft.
Ja.
Ja, aber wir haben es trotzdem dann geschafft, nicht abzusteigen.
Klaus Toppmüller, euer Trainer, hat damals gesagt, er hofft, dass es für die nächsten Jahre nicht die letzte Europacup-Saison, die letzten Europacup-Spiele sind. Doch es kam dann doch alles anders. Ab 99 kam so eine erneute Phase der Auf- und Abstiege. 2002 der vierte direkte Wiederaufstieg des VfL unter dem neuen Hoffnungsträger Peter Neuruhr.
Ja, Gott sei Dank.
Du warst zwischenzeitlich auch weg. Also
ja.
Du warst bei Hertha BSC, hast das Ganze dann von außen beobachtet. Bist aber dann auch noch zurückgekehrt. Also wie war das für dich, dann von außen auf diesen Verein zu schauen, nach so einer sehr prägenden, außergewöhnlichen Phase auch?
Ja, ich muss das mal so sagen, es gab ja ein paar Probleme mit VfL Bochum und meine Persönlichkeit, weil ich damals halbes Jahr oder vorher ja das Angebot von Valencia ja nicht angenommen habe, aus welchen Gründen auch immer. Und dann bis zu einem letzten Spieltag, wo wir dann, ich sag mal, die zwei Runden geschafft haben und gegen Ajax dann ausgeschieden sind. Und war dann so, dass ich abends ins Büro gegangen bin, bin beim Altogör und Klaus Toppmöller, Hilpert ist da, und auf einmal erzählen sie dir, okay, Paris Saint-Germain hat angerufen für dich. Ich sage, okay, gut. Und mein Berater mir sagt, ja, das VfL Bochum hat da mit Paris Saint-Germain schon jetzt vor 10 Tagen gesprochen. Lass uns da hinfliegen und lass uns mal mit denen quatschen. Da war ich so sauer, weil ich dachte, ich muss ins Büro. So wie ich das gehört habe, wir wollen um den Darius Wosch um eine neue Mannschaft bauen. Ich weiß nicht, war vielleicht an dem Tag so, wie soll ich das jetzt sagen, dass das nicht schlecht klingt, angesäuert, dass ich gesagt habe, was, ihr könnt mich mal kreuzweise, ich mache gar nichts. Ich sage, gut, ich wusste, dass die Hertha BSC Interesse hat, durch Herr Schwan damals. Dann habe ich den Christian Fiedler angerufen, Fiedler, frag doch mal rüber, ob du mich haben möchtest. Und dann habe ich dem abends noch telefoniert, habe dem VfL Bochum gesagt, pass auf, das Einzige, was für mich klarkommt, ist Hertha BSC. Wenn nicht, dann gehe ich nirgendwo, dann bleibe ich beim VfL Bochum. Und dann haben sie mich trotzdem versucht, da ein bisschen umzureden, aber ich war irgendwie so sauer und angesäuert, dass ich war richtig enttäuscht. Also ich war richtig enttäuscht, dass der VfL Bochum mich verkaufen möchte. Ja. Und ich war nicht mal, Christian Pirns war damals noch Spieler bei Paris Saint-Germain. Nachhinein bin ich sauer, dass ich es nicht gemacht habe jetzt. Dass ich mir nicht mal das Angebot angehört habe. Ich weiß ja, was ich habe ja den Vertrag von Valencia noch bei mir oben im Büro bei mir, wie meine Stasi-Akte. Das sind so eine Dinge, wo ich da mal vielleicht mal später mal vielleicht Buch draus mache. Und ich bin nicht mal hingeflogen, nicht mal angehört, was ich in Paris verdient hätte, wie viele Jahre und. Und dann bin ich mit Hertha BSC in Gespräch gekommen und damit habe ich den VfL Bochum informiert, dass ich zu Hertha BSC möchte für 5,5 Millionen.
Also es gibt wahrscheinlich nicht viele Spieler, die ein Angebot von PSG nicht nur ausgeschlagen haben, sondern sich es nicht mal angehört haben. Aber ja, auf der anderen Seite muss man auch sagen, du bist dann nach Berlin gegangen und wir wissen natürlich, dass die Hertha auch eine Saison in der Champions League verbracht hat. Da warst du dann dabei und wir haben das auch noch nachgeschaut. Also du hast nicht nur mitgespielt, sondern du hast auch ein Tor gemacht beim 2-2 gegen Galatasaray. Du hast den Siegtreffer gemacht. Genau, den Siegtreffer gegen Milan gemacht. Also und zwar, wenn wir sehen, gegen wen du da gespielt hast, also Shevchenko im Sturm, das ist wunderbar, Maldini hat hinten drin noch gespielt, Oliver Bierhoff war auch noch mit dabei, aber weil du gesagt hast, an UEFA Cup denkst du nicht mehr so viel, aber an die Champions League?
Ja, da sind wieder zwei verschiedene Paar Schuhe, weil ich habe jetzt gerade, wo ich nach Hause gekommen bin, gerade lief ja Dortmund, beziehungsweise ich habe einen Freund telefoniert, der ist gerade im Dortmund-Stadion und ich im Hintergrund diese Hymne gehört habe, dann kriegst du immer noch Gänsehaut. Also ich wusste es auch nicht, ARD hat mal vor kurzem über einen Bericht so über mich so gebracht. In jedem Verein, wo ich war, also ich bin in Halle, habe ich angefangen, habe ich UEFA Cup gespielt. Ich habe mit dem Verein UEFA Cup geschafft. Ich bin nach Bochum gekommen, 96, 97, also 91 habe ich UEFA Cup geschafft. Ich bin nach Berlin, Champions League und jedes Jahr UEFA Cup gespielt in den 3 Jahren. Ich bin zurück nach Bochum gekommen, wieder UEFA Cup gespielt. Also habe ich in meiner Fußballkarriere doch was Richtiges gemacht.
Absolut.
Ja, durchaus.
Das wusste ich nicht, das hat die ARD so rausgekriegt. Und ich sage, okay, dann hast du doch was Gutes gemacht.
Und du hast die Erfolgsgeschichte vom VfL Bochum dann nach deiner Zeit in Berlin weitergeschrieben. Und jetzt kam eben mit Peter Neururer eine ganz neue Type ins Ruhrstadion. Einer, der tanzte, Sprüche klopfte und den Verein tatsächlich 2004 nochmal nach Europa geführt hat.
Ja.
Also wie können wir uns den Tanz der Neururer vorstellen? Also was ist das für ein Typ gewesen und wie hast du diese zweite Bochum-Zeit dann unter ihm erlebt?
Also ich muss sagen, die besten Trainer, die ich wirklich mal hatte, menschlich, fußballerisch, waren beide Peter Neururer und Klaus Toppmöller. Ja, Röber war wieder ein ganz anderer Typ, weil wir bei Hertha jedes Jahr Erfolg hatten. Da kann man den Röber jetzt nicht so sagen wie Klaus Toppmöller oder Peter Neururer. Wenn du gegen Abstieg, da zeigt sich immer der Trainer, wie der Trainer ist. Ja, und ich muss sagen, bei beiden Typen, da hast du nicht gemerkt, gerade bei Peter Neururer, hast du nicht gemerkt, wenn du am Samstag oder Sonntag verloren hast, weil der hat dich immer oder hat sich immer vor die Mannschaft gestellt. Der hat uns immer erzählt, ja, die Journalisten können mich mal kreuzweise, ihr seid mir wichtig. Und der hat immer gesagt, ich will einen auf die Fresse kriegen von den Journalisten, aber ihr müsst am Samstag oder Sonntag wieder funktionieren. Und da muss ich sagen, da sind beide Typen, Peter Neururer noch mehr menschlich als vielleicht Klaus Toppmöller. Da war Klaus Toppmöller ein bisschen weiter, fußballerisch vielleicht, als Trainer. Aber menschlich muss ich sagen, wenn ich dann denke, ich hatte paar Probleme, wo ich von Berlin kam zu Bochum, da hatte ich ein paar Probleme mit Benedikt gehabt und. Und Peter Neururer kam, hat mich zum Kapitän gemacht, zu seiner rechten Hand. Und ich hatte eine kleine Krise gehabt damals, hatte Woschi, du spielst nicht 3 Spiele schlecht bei mir. Ich 4. schlecht, 5. schlecht, 6., 7. überragend. Ich war immer seine rechte Hand und dann, wie beim Klaus Toppmöller, du bist meine rechte Hand, du bist mein Verlängerungsarm. Und das habe ich denn dann auch, wollte ich immer mit Leistung zurückzahlen. Und das war Gott sei Dank so von mir immer versucht, ein Dankeschön zu sagen und dann, wenn nach dem Tor gefallen ist, zu ihm zu rennen, mich bedanken und bei beiden Trainern. Weil die haben mich wirklich dann auch geprägt und ich bräuchte immer einen, der zu mir steht. Ja, mein Vater war früher Fußball bekloppt, aber der hat zu viel reingeschrieben. Ja. Und das Einzige, was ich mal vom Vater damals gelernt habe, nie bei guten Aktionen, schlechten Aktionen, später, wenn du Profi bist, nach draußen zu gucken. Weil es gab Trainer immer, die geschrien haben, ich habe nie nach draußen geguckt. Aber es gab auch Trainer oder Spieler, die nach draußen geguckt haben, was macht der Trainer? Lobt er mich? Sieht er mich jetzt gerade, was ich gemacht habe? Und das war gut, dass ich mir das abgewöhnt habe, nach draußen zu gucken. Ja. Und dann, wo du Kapitän bist, klar, musst du mit Trainerkontakt halten und. Und das war mit Klaus Toppmöller und mit Peter Lunge ganz andere Geschichten.
Wie würdest du denn beide mit einer, oder könntest du beide mit einer Anekdote beschreiben? Also die Gemeinsamkeit, ich glaube, beide haben geraucht, oder? Also
beide haben geraucht, beide haben gesoffen. Beide waren richtig locker und bei beiden durfte ich keine Cola trinken. bei Peter Honauer muss ich sagen, weil ich immer da vor dem Spiel Cola getrunken, kurz vor dem Spiel, weil ich bräuchte ein bisschen Zucker. So, und dann bei Feiern ich Cola. Da hat er mich erwischt, was trinkst du denn? Ich sage, Trainer, Cola. Ich sage, 500, sagt er. Ich sage, wieso denn 500? Ja, ist da Whisky drin? Ich sage, nee, ist nicht Whisky drin. Ja, wenn Whisky wäre, hättest du nicht zahlen müssen, weil da Whisky den Zucker verbrennt.
Ah, wäre das bloß mein Trainer gewesen.
Ja, und das war, ich sag mal, bei Toppmöller, der war wieder ganz anders. Jungs, macht, was ihr wollt. Aber am Samstag ist wichtig das Spiel. Das ist auch von dem letzten Spiel gegen Freiburg oder gegen St. Pauli. Der Klaus Toppmöller kam in eine Kabine, kam in eine Besprechung damals und sagt, Männer, wir haben letzte Woche gewonnen. Das ist die Aufstellung von letzter Woche. Das ist der Kader von letzter Woche. Ihr wisst, was zu machen ist. Mehr sage ich dazu nicht. Ich gehe raus. Die Sitzung hat eine Minute gedauert. Jetzt seid ihr dran. Ja, bitte kurz aufgestanden, sagt der Männer. Ich hab 100.000 Miese durch die scheiß Kneipe in Duisburg. Wenn wir jetzt heute gewinnen, wir schaffen UEFA Cup, ja, bin ich plus minus null. Also, gibt Gas.
Oh, wie gut.
5-0 gewonnen, glaube ich.
Ja, alle für Peter.
Ja.
Das ist ja Wahnsinn.
Woher, ich weiß nicht, vielleicht habe ich noch diese Folie, was damals der Klaus Toppmöller hatte. Mhm. Ich musste mal gucken. Ich meine, ich habe mir die irgendwo aufgehoben. Und das ist nur eine Geschichte mit Klaus Toppmöller oder mit Peter Neururer. Ja. Und mit Peter Neururer, mit dem Tanzen. Ja, also nochmal, ich glaube, Der wurde gezwungen. Also ich glaube, der tanzt so wie ich ganz schlecht. Also wir sind, was für Rhythmus ist, glaube ich, ganz, ganz schlecht.
Also den Eindruck hatten wir jetzt hier nicht, denn du hast auf jeden Fall hier sehr souverän über das Nachholspielparkett getanzt.
Naja, kann nicht sein.
Aber das hat Spaß gemacht. Also wohlgemerkt, weil wir auch gleich noch mit Peter Neururer sprechen werden und er uns sicherlich...
Schöne Grüße.
Das machen wir sehr gerne und er würde uns dann auch mitnehmen in diese zweite UEFA Cup Saison, die ja dann für euch am Ende nicht so lange gedauert hat wie
leider
wie deine erste, ja.
Ja, war ein falschen Brasilianer.
Ja, ich bin sehr gespannt.
Was der falsche Position gespielt
ich
hat.
Ich wollte gerade sagen, ich bin sehr gespannt, was er zu der Szene sagen wird. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass er nicht so gerne drüber redet. Mal gucken, ob er uns noch was dazu sagt.
Ja.
Naja.
Darius, vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du mit uns diese schönen Anekdoten geteilt hast. Ich glaube, wer unter Klaus Toppmöller und Peter Neururer an seiner Karriere trainieren durfte, der hatte wirklich eine tolle Karriere. Und deshalb haben wir uns sehr geehrt gefühlt, dass du heute bei uns warst. Ganz lieben Dank und auf ganz bald hoffentlich.
Bis dann, servus, ciao, ciao.
Manchmal klingt es im Profifußball ein bisschen wie im Amateurfußball, muss man ehrlich sagen. Also
auf was beziehst du dich? Auf Cola, auf Rauchen oder auf Bier?
Auf alles. Ja. Wirklich alles. Also, dass da Cola hin und her, ja, okay. Gut, das Einzige, was anders ist, ist 500. Das gibt es im Amateurfußball nicht. Das kann sich kein Mensch leisten, dass du 500 Euro heutzutage zahlen musst, wenn du eine Cola trinkst oder wie auch immer mit Whisky drin. Aber das ist meine super Geschichte gewesen.
Ich fand das ganz toll, dass er sagte so, ich wollte doch nur die Cola und die haben geraucht und getrunken. So, ja. Ich wäre auch bei allem anderen, muss ich zugeben, was so die Geschichten angeht, bei Peter Neururer und Klaus Toppmöller wäre ich auch ein bisschen enttäuscht gewesen, wenn Darius Wosch nicht so eine Geschichte parat gehabt hätte.
Vor allem natürlich stark. Er hat es natürlich jetzt auch schön gesagt, wo er überall dabei war. Aber wenn wir jetzt bei Bochum bleiben wollen, zweimal UEFA Cup gespielt.
Ja.
Zweimal dabei gewesen.
Ich wollte gerade sagen, mehr geht nicht.
Nun haben wir einen der bekanntesten Trainer im deutschen Fußball am Telefon. Er trainierte fast alles, was Tradition und Geschichte hat. Alemannia Aachen, Schalke 04, den 1. FC Köln. In Bochum hat er Legenden, darüber hinaus Kultstatus. Und jetzt ist er endlich auch bei Nachholspiel zu Gast. Herzlich willkommen, Peter Neururer.
Ja, hallo, guten Abend auch.
Wir haben mit Darius Wosch zuvor gesprochen über die UEFA Cup Saison 97-98. Sie haben das Wunder wenige Jahre später wiederholt mit dem VfL Bochum, damals mit einem 3:1 gegen Hannover 96 am letzten Spieltag. Wie sehr haben Sie davor die Sehnsucht im Verein nach einem neuen Abenteuer Europa gespürt?
Ja gut, ich habe das erste Abenteuer, nennen wir es mal so, das Klaus Toppmöller mit der Mannschaft erreicht hat, ja teilweise so als Außenstehender miterlebt. Das ein oder andere Spiel haben wir auch selber im Stadion selber und auch auswärts in Brügge mal angeschaut. Als Trainerkollege, der zu dem damaligen Zeitpunkt dann nicht irgendwo im Amt war. Als ich den VfL Bochum übernommen habe oder übernehmen durfte, habe ich eine Mannschaft vorgefunden, die ich ja persönlich gar nicht zusammengestellt habe, sondern das war die Leistung des damaligen Präsidenten Werner Altegör und des damaligen Trainers Bernhard Dietz. Ich habe diese Mannschaft übernommen und habe dann versucht mit der Truppe, Darius Wosch hat zum Beispiel ja beide Szenen miterlebt oder beide Situationen miterlebt, erste Mal UEFA-Pokal und zweite Mal eben auch, um den Kapitän herum, Darius Wosch, eine Mannschaft aufzubauen, die erster Linie mal aufsteigen sollte. Von daher, in der Situation, als ich übernommen habe, 2001, da war von UEFA-Pokal natürlich überhaupt nicht die Rede, dann entwickelte sich das immer weiter und immer weiter. Und man hat natürlich immer in Erinnerung gelebt, was damals mit der Mannschaft mit Klaus Toppmöller war, Peter Kötzle, Darius Wosch in erster Linie und. Das will man irgendwann mal wieder erleben, aber das war nie das Ziel von uns. Wir sind in die Situation eigentlich, das muss man ganz ehrlich sagen, aufgrund von Schwächen anderer, vor allen Dingen unserer Nachbarn Borussia Dortmund und Schalke 04, in eine Situation reingeraten, in der wir einen Flow hatten, ja, den man sich eigentlich gar nicht erarbeiten kann. Da kommst du in Situationen rein, dann löst du die Situation, die du eigentlich gar nicht lösen kannst, mit 2, 3, 4 außergewöhnlichen Fußballern. Einer davon immer wieder erwähnt natürlich Darius Wosch. Aber alles andere war eine Teamplayer-Angelegenheit. Wir haben Dinge gelöst, die wir eigentlich aufgrund unserer gesamten Konstellation hätten gar nicht lösen können. Und dann kam dieses Erlebnis Ruhrstadion mit dazu. Wenn du das ein oder andere Spiel zu Hause gewinnst, unter anderem gegen Bayern München in der Saison, dann hast du ein Selbstbewusstsein plötzlich und fühlst dich nicht nur sehr, sehr heimisch, sondern fühlst dich auch stark zu Hause. Und wir haben da auch einen Bundesliga-Rekord aufgestellt, so und so viele Minuten ohne Gegentor im eigenen Stadion und so weiter und so weiter. Da sind Dinge geschehen, die eigentlich nicht planbar sind und am Ende dann mit dem fünften Platz und mit der besten Punktzahl endete, dass der VfL Bochum in der Vereinsgeschichte jemals geholt hat.
Das klingt jetzt alles auch so ein bisschen surreal. Also gegen Bayern gewonnen, Rekord aufgestellt, am Ende dann gegen Hannover die Tür nach Europa aufgestoßen. Wie können wir uns das vorstellen im Stadion? Also was sind da für Gefühle dann aus Ihnen Wahnsinn. Und der Mannschaft rausgebrochen?
Das war Wahnsinn, aber der Wahnsinn, der potenziert sich ja dadurch, dass selbst dieser Sieg gegen Hannover 96 für uns ja immer noch nicht ausreichend gewesen wäre, wenn nicht Lokwenz und der Vertrag war für das kommende Jahr, mit Kaiserslautern gegen Borussia Dortmund nicht erfolgreich sind. Also ich kann mich daran erinnern, der Abpfiff war da, wir haben 3-1 gewonnen, sind kurios in Rückstand geraten durch ein Tor eines ehemaligen Bochumers, der den UEFA-Pokal, die Qualifikation selbst geschafft hat, aber dann, das war das Los von VfL Bochum immer wieder, den Verein verlassen hat. Thomas Christiansen war es. Wir waren in Rückstand und haben dann das Spiel gedreht, aber es nützte immer noch nichts. Und dann Abpfiff war da und wir wussten immer noch nicht, haben wir es geschafft oder haben wir es nicht geschafft. Und die letzten Minuten habe ich mir dann, ich kann mich noch daran erinnern, an der Außenlinie, ich glaube, damals gab es Premiere, am Live-Spiel mir das angeguckt und ja, das ganze Stadion war kurzfristig, war mucksmäuschen still, bis dann auf einmal plötzlich der Jubelschrei aufbrach, weil jeder mitbekommen hat, Moment, Borussia Dortmund hat in Kaiserslautern nicht die Punkte eingefahren. Und damit waren wir qualifiziert. Was dann da im Stadion los war, ich meine, ich habe schon einige Dinge erlebt, Aufstieg mit VfL Bochum, Aufstieg mit der einen oder anderen Mannschaft, Klassenerhalt gefeiert und andere Dinge gefeiert, aber das war mit Worten nicht wiederzugeben. Das war ein Jubelsturm und eine Wahnsinnsstimmung, wie ich im Fußball noch nie erlebt habe.
Bochum ist ja auch bekannt dafür, dass es ein sehr gutes Ausgehviertel hat. So wie Sie das jetzt gerade erzählen, klingt das für mich so ein bisschen, als wenn an dem Abend ungefähr so viel los war wie bei einer Meisterfeier. Können Sie uns da mal mitnehmen?
Da kann ich leider nicht so viel von erzählen. Das hat so andere Hintergründe. Die große Feier habe ich erst in der Endphase wieder erlebt. Genauso wie die große Feier, die wir mal hatten nach dem Aufstieg. Weil ich ein sehr intensiv lebender Mensch bin in allen Bereichen, habe ich da nicht mal kurz ausgeklingt bei den ganz großen Feiern, die nachher in der Stadt in Bermuda-Dreieck.
Ja, ganz genau, das wollte ich gerade sagen, da war ich selber auch schon unterwegs und da wird ja auch vieles vergessen im Bermuda-Dreieck, insofern kann man das nachvollziehen.
Ja, da wurde eine ganze Menge vergessen, ja.
Aber gibt es ganz ehrlich jemanden, der in Bochum jemals schöner getanzt hat?
Ja, aber die Geschichte, ich weiß nicht, ob Sie Woschi darauf schon angesprochen haben. Die ist ja entstanden durch eine großartige Leistung meiner Mannschaft damals beim Spiel in Leverkusen. Das hatte nichts damit zu tun, dass ich irgendwo rumlaufe und nach dem Spiel tanzenderweise durch die Landschaft laufe, Fred Astaire für Arme imitiere. Nee, das hat einen ganz anderen Hintergrund. Das sollte deeskalierend sein. Aber bedingt dadurch,
das habe ich beim Tanzkurs auch gesagt.
Ja, ja, klar. Jeder Schritt, Walzer und ähnliche Dinge. Ja, es gab dann einige Tanzschulen, die wollten diese Schritte aufnehmen, aber... Ich hatte da Copyright Schlendling-Light drauf. Nein, es war aber wirklich so. Wir spielten in Kaiserslautern und gewannen in Kaiserslautern ein Spiel, was wir eigentlich hätten gar nicht gewinnen können. Nach Rückstand auch wiederum und so weiter. Und spielten in Leverkusen mehr oder weniger schwindelig. So, das Spiel ist zu Ende. Jubelarien im Leverkusener Stadion seitens der Bochumer Fans, vollkommen klar. Stadion restlos ausverkauft. Immer so, wenn Bochum irgendwo in Leverkusen spielt. Und die Fans eskalierten und sie freuten sich ob der Leistung unserer Mannschaft und saßen, wie mir die Pressesprecherin damals mitteilte, oben auf den Zäunen und verlangten die Mannschaft. Die Mannschaft stand vor der Kurve und drei der Spieler, ich glaube Ramon Kaller war es, Momo Jabang und ich weiß nicht, und Sami Olise, genau, sie tanzten vor der Kurve. Großartige Stimmung, superklasse. Ich war mittlerweile schon in den Katakomben und habe mir vor der Pressekonferenz eine rauchen wollen. Damals war Rauchen noch Pflicht bei mir. So, und dann kam die Pressesprecherin rein und sagte, Trainer, Sie müssen unbedingt nach draußen kommen. Die Fans wollen Sie sehen. Der sagt, die können mich sehen nach der Pressekonferenz nochmal, aber jetzt im Augenblick nicht. Ich rauche außerdem, Sie wieder raus, dann wieder rein. Trainer, es wird ganz, ganz eng, also bitte kommen Sie raus und so weiter. Dann komme ich raus und bin vom Eingang aus, den ich dann im Palast habe, bis hin zur Kurve ungefähr 70, 80 Meter von der Kurve entfernt, aus der sich die tanzenden Spieler von uns entfernt haben. So, dann winkte ich kurz zur Kurve, damit Ruhe eintritt. Wunderbar, wir haben den Trainer gesehen. Aber die gesamte Kurve ließ nicht locker und wollten mich dann tanzen sehen. Und bevor das Ganze eskalierte, dachte ich mir, okay, dann machst du mal 3 Schritte. Die sahen eher aus wie Epilepsie als Tanzschritte, aber die wurden plötzlich gefeiert, unglaublich, und dass in dem Moment natürlich alle Kameras auf mich gerichtet waren, daran habe ich in der Situation nicht gedacht. Nach Abschluss der ganzen Angelegenheit und dann natürlich die Bilder am nächsten Tag sehen, habe ich gedacht, um Gottes Willen, was hast du da veranstaltet? Soweit so gut, mit Bochum gewinnst du ja nicht jedes Spiel. Es war für mich dann irgendwo mal erledigt, dachte ich. Aber plötzlich brach eine unglaubliche Serie von Siegen an oder ungeschlagenen Spielen im eigenen Stadion vor allen Dingen. Und nach jedem Spiel forderte die Kurve mich auf, eben für mich natürlich dämlichen Tanz zu machen. Ich wusste ganz genau, irgendwann hast du mal ausgetanzt. Irgendwann, du bist beim VfL Bochum, kriegst du diese Tanzerei um die Ohren gehauen. Aber da meine Philosophie ohnehin immer die war, all das, was der Mannschaft möglicherweise schaden kann, von der Mannschaft ablenken zu lassen oder abzugleiten, habe ich teilweise auch ganz, ganz große Klappe gehabt, sodass es so aussah, dass grundsätzlich ich die Spiele verloren habe und die Mannschaft hat die Spiele gewonnen. Und soweit die Tanzerei nachher eben auch zu erklären, dachte ich, gut, dann kriege ich eben irgendwann mal auf die Birne, Hauptsache die Mannschaft in ihre Ruhe.
Jetzt tanzen wir mal in Ihrer VfL-Erfolgsgeschichte zum UEFA Cup, für den Sie sich ja damals mit der Mannschaft qualifiziert haben. Der 16. September 2004, Gegner Standard Lüttich aus Belgien. Jetzt stelle ich mir die Frage, wenn Sie dieses erste Europa-Märchen vom VfL Bochum auch im Stadion miterlebt haben und jetzt selber an der Seitenlinie stehen, hat das bei Ihnen einen gewissen Druck erzeugt, dass man dieses Märchen von damals vielleicht nochmal toppen musste?
Nein, also in der Situation kann man keinen Druck empfinden, dann hat man einen falschen Beruf gewählt. Da hat man nur einfach Spaß, hat man Freude, da ist eine gewisse Art von Bestätigung in der Zusammenarbeit mit einer Mannschaft. Da sieht man, dass die Mannschaft ausgereizt wirklich an einer Grenze angekommen ist, die es eigentlich gar nicht mehr zu überschreiten möglich ist. Man darf dabei auch nicht vergessen, die Mannschaft, die diesen Platz erreicht hat, die diesen Europapokal erreicht hat, die war ja leider nicht mehr zugegen. Wesentliche Leistungsträger mussten abgegeben werden, damit wir keine Lizenzprobleme bekommen. Einige Leistungsträger wie Darius Wosch zum Beispiel oder der Torhüter Rein van Dijnhoven und Søren Kolding und Raymond Kaller, glaube ich, und Rüstel Bödig waren da. Die sind geblieben. Aber alles andere wurde neu dazugeholt und von daher, Marcel Maltritz, glaube ich, und Thomas Stäbe waren auch dabei. Aber sie mussten wesentliche Leute abgeben, um überhaupt wieder auf diesen Ebenen spielen zu können. Von daher ist das nicht so eine Weiterentwicklung von irgendwelchen großartigen Dingen, sondern wir wussten ganz genau, auch diese Mannschaft kann glücklich weiterkommen. Wir wollten auch und dachten auch, dass wir weiterkommen würden. Wir waren uns sicher, dass wir weiterkommen. Aber dass irgendwo das gleiche Erlebnis wie damals unter Topmöller hätte ablaufen können, da hat kein Mensch gedacht. Das war auch gar nicht möglich mit der Mannschaft.
Aber es war ja schon besonders bitter. Also Hinspiel 0-0. Sie haben eben schon Marcel Maltritz erwähnt, der dann im Rückspiel vor der Halbzeitpause getroffen hat, genau. Und dann
Woschi, glaube ich, nach Eckball oder Flanke von der rechten Seite, hat der Marcel ein Kopfballtor gemacht. Ja, und genau, 1-0, 45. Minute muss es gewesen sein.
Genau.
Ja, und dann kommt die Geschichte, die kann ich nicht mehr hören, mit Edu und. Ja, ich habe mich irgendwann in den letzten Tagen nochmal so einige Dinge da durchgeblättert, einige Spielberichte von mir, nicht von mir, sondern von meinen Mannschaften. Und da stellte ich plötzlich fest, ich habe eine gewisse Beziehung zu Schalke 04, dass Schalke 04 jetzt plötzlich einen Trainer hat, den ich im Augenblick keine Erinnerung hatte, und dann plötzlich fiel es mir aber wie Schuppen von den Haaren. Dieser Vogel, Gerard, spielte in dem Spiel bei Standard Lüttich im defensiven Mittelfeld gegen Darius Wosch Manndeckung. Von daher habe ich ihm damals gesagt, ich wünsche ihm alles Unglück. Und jetzt sehe ich plötzlich, stelle ich fest, verdammt nochmal, der ist Trainer bei Schalke.
Man sieht sich immer zweimal im Fußballleben.
Ja, aber ich habe jetzt, das ist richtig. Aber dieses Unentschieden war ja wirklich, oder dieses Nicht-Ausscheiden machte mich natürlich mehr oder weniger bekannt. Ich bin einer der wenigen, vielleicht sogar der einzige Trainer, der im europäischen Wettbewerb noch kein einziges Spiel verloren hat, im UEFA-Pokal. Aber ich bin auch einer, der noch kein Spiel gewonnen hat.
Das muss man nicht dazu sagen.
Und dieses Ausscheiden, es war wirklich vom Ablauf innerhalb eines Spieles der brutalste Moment, den ich je erlebt habe. Denn irgendwo siehst du eine Spielentwicklung. In dem Moment gab es aber keine Spielentwicklung. Nach dem 0-0, was natürlich ein sehr, sehr schweres Ergebnis, ein schlechtes Ergebnis teilweise, macht Marcel Maltritz das 1-0 und wir haben das Spiel komplett im Griff. Und wir bringen das Ding ja im Prinzip, ja, müssen es nur noch nach Hause bringen. Wir schaffen es bis in die Nachspielzeit. In der Nachspielzeit sind wir, da muss Woschi wahrscheinlich was zu erzählt haben, noch in der Lage, eigentlich das Ding nach Hause zu fahren. Aber Woschi gibt einen Ball bewusst in die Reihen der Lütticher wieder zurück, weil irgendein Lütticher Spieler, ich meine, es wäre sogar Gerards gewesen, auf dem Boden gelegen hat. Ja, und aus der Situation heraus, der gerade eingewechselte Edu hatte von mir nur die eine Aufgabe, es war schon in der Nachspielzeit, wenn du an den Ball kommst, dann hau ihn 40 Meter über die Tribünen auf die Kastrower Straße, dann sind wir zu Hause, dann haben wir das Ding gewonnen. Wir haben geplant für die neue Saison, wir haben dann plötzlich Gelder frei. Dann können wir wirklich was ganz Großes entstehen lassen in Bochum. Ja, der erste Ballkontakt von Edu, der ein großartiger Fußballer ist, der ging leider so schief. Er hat das, vergesse ich mein Leben nie. Er hat den Ball nicht richtig getroffen. Concezao hieß der Vogel, glaube ich, ein Offensivspieler von Lüttich, kam an den Ball und Corbello haut den Ball. Ja, in der 92. oder gefühlten 93. in der gefühlten 98. keine Ahnung. Mit der letzten Aktion haut er den Ball ins Tor zum Ausgleich. Und da habe ich die Ohnmacht eines Trainers erlebt. Unvorstellbare Szenen, die sich da im Stadion abgespielt haben. Und auch innerlich von mir selber. Ich fand, und das ist bei mir ganz, ganz selten, ich fand einfach keine Worte mehr. Und die Emotionen sind komplett ausgebrochen. Und die Mannschaft war geschockt, absolut geschockt. Und das hat man in den nächsten Spielen dann auch in der Bundesliga noch gemerkt.
Peter Neururer, ganz, ganz lieben Dank für Ihre Zeit. Es war sehr spannend, Ihnen zuzuhören. Und es war uns eine große Ehre, Sie endlich mal bei uns im Podcast zu begrüßen. Wir hoffen auf ein weiteres Mal zu einem anderen Thema. Denn ich glaube, im deutschen Fußball könnten Sie, glaube ich, zu fast jedem Verein mindestens einen ganzen Abend Anekdoten erzählen.
Ja, die Dinge haben wir schon drauf. Ne? Von dem lesen
wir ja auch. Wir nehmen Sie beim Wort.
Alles klar.
Danke Ihnen.
Danke.
Schönen Abend. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin richtig vollgeladen mit schönen Anekdoten.
Achso, ich dachte mit Chips.
Danke, dass...
Er hat doch gerade runtergeschluckt.
Ja. Aber
nein, also der
Schlüssel wird leerer.
Ganz ehrlich, der Anekdotentank ist bis oben hin voll.
Ja.
Also wir hätten niemanden...
Nicht, dass jemand auf die Idee kommt, noch ein Glas Cola oben drauf zu geben. Das wäre der Cola-Mentos-Effekt.
Oh.
Ja, ich muss sagen, also es ist auch extrem spannend. Natürlich eine, wenn wir am Anfang der Folge sagen, wir sprechen irgendwie über den VfL Bochum und das Abenteuer Europa, dann sind natürlich diese beiden Saisons mit, du hast so schön gesagt, vielleicht mit dem bekanntesten Protagonisten irgendwo abgedeckt. Aber wenn sich dann auch die Anekdoten auch geradezu einen Wettkampf geben, wer irgendwo die besseren Geschichten erzählt, dann ist das am Ende genau das, was Nachholspiel sein soll. Also wirklich eine Zeitreise zurück. Und
wir könnten in Zukunft einfach immer zwei Gäste einladen, die was zu erzählen haben. Dann hört man uns drei nicht mehr so oft. Win-win für alle Beteiligten.
Aber dann kommt auch das mit dem aktuellen Schalke-Trainer noch bei rum und so. Das sind einfach so kleine Nuggets, die man so, man ist so am Gold suchen und merkt gar nicht, dass da gerade was passiert. Und das ist einfach schön. Also wer hätte gedacht, dass wir so auf so etwas stoßen, wenn wir über den VfL Bochum Ende der 90er, Anfang der 2000er sprechen.
Und ich finde am Ende auch, weil das Ende vom Lied in dieser Saison von Peter Neururer und diesem sehr bitteren Ausscheiden gegen Lüttich, war eben dann der Abstieg. So, also Bochum ging wieder runter und Peter Neururer hatte sich dann auch als Trainer verabschieden müssen. Und trotzdem, wenn du da mit ihm über diese Zeit sprichst und wir heben hier wirklich gerade ein Spiel oder zwei Spiele hervor, die am Ende natürlich irgendwo im besten Falle zu einer weiteren Märchensaison international geführt hätten. Es sind dann so viele Geschichten, die dann diese zwei Spiele komplett überstrahlen und wir hätten jetzt auch den Abstieg irgendwie noch weiter ausführen können, aber ist ja am Ende völlig egal, weil es geht ja darum, dass du etwas Besonderes erlebt hast, in einer wirklich besonderen Konstellation und das ist das, was hängen bleibt. Also wenn wir jetzt auch mal auf den Lerneffekt bei Nachholspiel überleiten wollen und das ist ja irgendwie auch schön, also gerade mit zeitlichem Abstand, alles ist sportlich, vor allem im Fußball, zu relativieren. Alles ist so völlig egal.
Ja, vor allem ist beides schon lange her. Also klar, die eine Saison, an die kann man sich vielleicht noch ein bisschen besser erinnern als die andere, die war ja noch 7 Jahre zuvor, oder 7 waren es. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr viel. An die 2004er kann ich mich einigermaßen erinnern, aber trotzdem kann ich jetzt nicht diesen einen Lerneffekt heute sagen. Normal versuche ich es schon immer festzulegen, aber ich versuche mich heute aus der Affäre zu ziehen, was den Lerneffekt betrifft, weil wir haben selten Neururer und Wosch hier, also von den Kategorien, wahnsinnig viel Neues erlebt und erfahren heute.
Mein Lerneffekt auf jeden Fall, gegen was für eine spektakuläre Ajax-Mannschaft der VfL Bochum,
krass, ne? Ja.
Ausgeschieden ist und zwar nicht so wahnsinnig deutlich,
ja.
Und auch als eine Mannschaft, die 2-3 Jahre vorher noch in der zweiten Liga gespielt hat.
Ja.
Also wirklich eine wahnsinnige Zeit, gerade das erste Kapitel des VfL im UEFA Cup, wenn parallel Schalke 04 und Dortmund das Ganze irgendwie dominieren und dann ist auch noch Bochum da. Das ist, es war wirklich Ende der 90er. Ja, ganz
gut. Aber schon geil, dass Dario Schwosch sagt, ey, irgendwie Brügge, also auswärtsfahrtmäßig, geht ja gar nicht so.
Wollt ihr das nochmal neu losen, UEFA, bitte? Danke.
Also mein erster Gedanke wäre, okay, vielleicht machbar, so, da kann man eine Runde weiterkommen.
Ja, und auch so, cool, muss ich nicht so weit fahren.
Ja, also ja,
so,
zum Beispiel.
Bist nicht so weit weg von zu Hause, ja. Ist ja auch vielleicht gut. Du sitzt halt nicht 6 Stunden im Flugzeug oder so, sondern halt eben nur 2,5 Stunden im Bus. Aber gut.
Und dass Peter Neururer sagt, ich bin noch am Rauchen. Komm mal raus, jetzt, ich rauche hier noch.
Also es hatte sehr viel End-90er, Anfang 2000er, nicht nur von den Spielernamen, sondern auch von den Attitüden. Es war so ein wohliger Mantel der Fußballnostalgie, der sich so über mich drüber gestülpt hat. Und ich will da auch gerade gar nicht mehr raus. Das ist sehr schön hier.
Wo darf man denn heute noch rauchen in Stadien, Mario?
Also ich wollte gerade sagen, hier in meinem Wohnzimmer nicht.
Nee, aber Katakomben ist wahrscheinlich...
Wie kommst du darauf, dass ich da der richtige Ansprechpartner sein könnte?
Wollen wir jetzt aber auch gar nicht weiter vertiefen, sonst könnten wir uns eine Normalbüro-Werbung nochmal reinholen. Es hat so viel Spaß gemacht, weil es eben eine Mischung war aus Faber-Trikots, Ajax All-Time-Greats und Dario Schwosch, der Zaubermaus. Also es war super. Dario Schwosch, der immer so eine Mischung, der ja wirklich auch so sein Licht so ein bisschen unter den Scheffel gestellt hat. Ne? In den 90ern hattest du halt mit Andi Möller und Thomas Hessler, hattest du so die wirklich die Stars auf der 10, die auch teilweise Weltmeister und die wirklich alles erreicht haben. Und dann war ja ganz lange so ein Vakuum auf der 10. Dann hattest du Mehmet Scholl, der hin und wieder über den Flügel kam. Aber dann kam eben Dario Schwosch und der war so gut. Mario hat es ja zum Glück erwähnt, dass er eben auch mit Hertha in der Champions League wirklich einiges gerissen hat. Und es war ganz toll, dass wir ihn heute auch nochmal in der Folge hatten.
Und er hat nicht die Sorgen wie vielleicht andere Fußballer, dass er jeden Tag an das denkt, was früher mal schöner war, sondern de facto denkt er gar nicht mehr drüber nach.
Das war auch schön. Und woran denkst du? Nee, denke ich gar nicht dran.
Ja
gut, dankeschön.
Vielleicht heute nach unserem gemeinsamen Aufarbeiten ein bisschen mehr. Ganz lieben Dank.
Ja.
War schön.
Danke euch auch. Und ich bin gespannt. Nein, wie viel wollen wir verraten? Aber ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber.
Ja, genau. Wir reden nächste Woche über einen Verein, der quasi wirklich haargenau so viele Mitglieder hat wie der VfL Bochum.
Hi.
So, ich gucke in leere Augen. Es ist auf jeden Fall ein Verein, der nicht im Ruhrgebiet ist. Wir waren vor 2 Wochen auf Schalke. Jetzt waren wir an der Castroper Straße in Bochum. Nächste Woche sind wir in einem ganz anderen Bundesland, in einer ganz anderen Ecke Deutschlands. Ich freue mich sehr darauf, weil wir auch da einen sehr prominenten Gast haben. Kein Peter Neururer, kein Dario Schwosch, jemanden, der noch nie professionell Fußball gespielt hat oder professioneller Trainer war, aber jemand, der mit diesem Verein für immer verbunden sein wird, glaube ich. Sowohl emotional, als auch, dass man ihn medial immer mit diesem Verein verbindet. Von daher freue ich mich sehr auf kommende Woche.
Ja.
Und eins muss ich noch sagen, ich freue mich auch auf kommende Woche. Und zwar, bevor unsere neue Folge rauskommt in einer Woche, müssen wir sagen, übermorgen kann man sagen, für die Leute, die es jetzt frisch uns am Samstag hören, Montag, also jedenfalls am Montag, den 13. November, sind wir in München.
Heimspiel jetzt, ne?
Ja.
Stadion an der Schleißheimer Straße ausverkauft, wie man in Dortmund im Stadion immer sagt.
Abschluss dahor.
Hättest du auch einfach Finale daheim sagen können.
Didi Hamann und Michael Leopold werden unsere Gäste sein und wir werden zu 5 versuchen, die rund 100 Leute im Stadion an der Schleißheimer Straße mit uns zusammen, wir 5 werden versuchen, die zu unterhalten.
Leo hat eine schöne Story rausgehauen, untermalt mit der Musik von den Kassierern.
Das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist.
Ja, genau. Ja.
Ich war mit Leo dieses Jahr eine Woche ungefähr in Berlin bei einer Sportveranstaltung und der Name The Songs könnte Programm gewesen sein. Wir werden ihn fragen. Es war eine unglaublich tolle Woche mit Leo. Er ist ja ein riesen Musikfan und so weiter. Wir kennen das ja alle. Ihr wart ja auch mit ihm schon bei Konzerten. Ich noch nicht, aber ich war die eine Woche in Berlin. Das war wie ein Konzert.
Er hat ja bei uns damals nur Wein getrunken.
Aber hey, ich muss euch was sagen. Ich habe Leo im Stadion getroffen. Vorgestern sag ich schon. Vor ein paar Tagen.
Ja.
Er hat gesagt, ihr braucht mir kein Bier herrichten. Da sag ich, Leo, was ist los? Kein Bier bis Weihnachten, hat er gesagt. Er trinkt kein Bier bis Weihnachten.
Gut, dann bestellen wir einfach immer 2 für ihn und Didi kriegt einfach beide.
Ja, aber ich habe gesagt, müssen wir Ausnahme machen oder aber soll er eine Spezi bestellen oder was?
Er trinkt dann Wein, so wie bei uns damals in der Aufzeichnung.
Vielleicht machen wir es so.
Da müssen wir aber Holle dann nochmal fragen, ob er einen guten Tropfen da hat.
Ja, sehr gut. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Hört wieder rein nächste Woche dann, Folge 191. Mario, Hans.
Danke.
Und danke.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Macht danke. Gut.
Tschüss.
Ciao,
tschüss.
Ciao.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.